Also ich stelle mal ganz kurz vor, ihr kennt wahrscheinlich die Kandidaten noch nicht alle. Also Martin Wehr habt ihr kennengelernt, den Regisseur eben von dem Film. Und ja, wir haben aber noch als Gast Markus Sittig, der Rechtsanwalt ist in der Kanzlei Sittig und Moldenhauer und ja Experte für IT-Recht und Strafrecht ist und ja in Göttingen studiert hat und ja auch Musik studiert hat. Also das liegt jetzt wahrscheinlich auch gerade das Copyright im Musikbereich interessant. Ja, Markus stellt uns in der Präsentation sozusagen die Urheberrechtsreform jetzt mal da, also dargelegt vor. Und ja, dann haben wir noch Volker Berghaus, Piratenpartei aus Kassel. Du hast in der Uni Kassel studiert auch.
Ja, genau.
Aber
eigentlich Maschinenbau-Thema, erneuerbare Energien. Bin aber irgendwie so länger mit der Piratenpartei jetzt schon unterwegs. Im Landesvorstand hier in Hessen gewesen und im Moment im Rathaus.
Ja, das sieht man immer.
Da ist halt so dieses Urheberrechtsthema ist da einfach Gründungsthema und ja.
Ja, also du hast sozusagen so zwei Beine. Also einmal machst du diese Bündnis-Idee, aber im Fraunhofer Institut erneuerbaren Energien, aber auch die politische Schiene.
Genau.
Ja. Und ja, du hast auch einen Vortrag vorgetragen, wo du auch Forderungen aufstellst von Seiten der Piratenpartei, wie ein Urheberrecht aussehen könnte.
An welchen Stellen wir uns Änderungen genau.
Also Olaf hat mir schon gesagt, wie du angesagt, wie könnte ich das halt alle tun. Was ich jetzt mit euch ganz kurz machen will, ist das, was die meisten noch nicht gemacht haben wahrscheinlich. Ich will mal durch einen Teil des Gesetzestextes mit euch durchgehen, von Artikel 17, den die meisten gar nicht gelesen haben. Und wo man schon erkennen wird, nur aus dem Gesetzestext heraus, dass ein ganzer Teil der Probleme, die so aufgemacht werden in der öffentlichen Diskussion, sich tatsächlich nicht als die Probleme darstellen, um die es eigentlich geht, was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt, es sind aber andere, über die keiner redet. Ich fange mal ganz kurz an. Der erste Absatz, also ich lese das jetzt nicht vor, ich erteile die Genehmigung, kann auch umgegeben werden, PowerPoint-Präsentation, wenn ich das hier nochmal in Ruhe angucke. Die Besonderheit an diesem Artikel 17 ist, dass in Absatz 1 geregelt wird, dass Dinge, die auf Plattformen passieren, den Plattformbetreibern als eigene Handlungen zugerechnet werden. Und das ist eigentlich was Besonderes, weil, also wenn man jetzt mal so ganz runtergebrochen das denkt, Handeln ist, wenn ich hier das anbiete, ist eine Handlung. Und die Handlung, die wir im Kontext mit Plattformen haben, ist der Upload in der Regel. Also wird irgendwas hochgeladen, ist die Handlung des Nutzers. Und was jetzt dort passiert, ist, man fingiert eine Handlung, und verknüpft das dann mit dem Erfordernis, dass der Diensteanbieter sich eine Erlaubnis einholen muss. Sogenannte Lizenz. Ja. Falls mal jemand fragt, was eine Lizenz ist. Lizenz ist eine vertragliche Vereinbarung, die einem erlaubt, etwas zu tun, was man ohne Vereinbarung nicht dürfte. Dazu ganz kurz, weil das ziemlich wichtig ist zum Verständnis der ganzen Diskussion. Es gibt zwei Ansätze, also philosophischer Art letzten Endes, wie Urheberrecht begriffen wird. Und das ist einerseits ein kontinentaleuropäischer Ansatz und ein angloamerikanischer. Jetzt mit anderen Rechtsordnungen habe ich in dem Kontext nicht weiter auseinandergesetzt, aber die beiden sind für uns erstmal relevant zu unterscheiden. Das ist der naturalistisch-individualistische Begründungsansatz, der davon ausgeht, wenn ich ein Werk schaffe, dann entsteht das Werk zwar in seiner Schöpfungsform, in der konkreten Schaffenheit, aber das entsteht in mir. Also ich kann sozusagen auch nie wieder das geistige Eigentum und mein Persönlichkeitsrecht an dem Werk loswerden. Es bleibt in mir verhaftet. Und das ist dann auch die sogenannte monistische Theorie, die halt sagt, an einem Werk entsteht sozusagen Eigentumsrecht und auch Persönlichkeitsrecht. Wenn man das jetzt transponieren will ins Grundgesetz, Artikel 2, Artikel 5. Und demgegenüber haben wir diesen utilitaristischen Begründungsansatz, da geht es eigentlich nur um die Wertschöpfung. Und da sagt man, also ein Werk ist in erster Linie etwas, was belohnenswert ist und sagt, es bedarf eines besonderen Schutzes, damit der Urheber das auswerten kann. Da geht es in meinen wirtschaftlichen.
Moment, das mit der fingierten Handlung habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, man sagt, die handeln. Die haben es zwar nicht gemacht, aber die haben gehandelt.
Die Plattform,
ja.
Also zum Beispiel YouTube.
genau.
Und wieso ist der zweite Ansatz utilitaristisch?
Das ist weder das eine noch das andere. Für mich ist, ich erkläre das nur in dem Zusammenhang, das ist weder das eine noch das andere. Tatsächlich gut aufgepasst. Das ist irgendwas, was es noch nicht gibt. Also wahrscheinlich geht das eher so in die Richtung eines utilitaristischen Ansatzes, wo man sich halt fragt, wer muss bezahlen am Ende. Ja.
Also wäre nur ein kapitalistischer Ansatz.
Ja, utilitaristischer Ansatz wäre zu sagen, größtmögliches Glück für die größtmögliche Anzahl der Menschen, das heißt, wir direkt abschaffen. Eigentlich.
Ja. Also ich bin jetzt hier erstmal, also das sind interessante Ideen, also denen gibt es auch schon lange, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, wurde lange diskutiert unter dem Thema Kulturflatrate, ich weiß nicht, ob. Ja, ne? Ja, das ist ja schon zustimmendes Nicken, ja. Ja, könnte man auch denken. Also ich sage auch nicht, das ist richtig oder das ist falsch, ich sage einfach nur, das sind die Strömungen, die es gibt. Weil der Olaf mich im Vorfeld darauf angesprochen hatte, auch mal was zu diesen Fair-Use-Doktrin in den USA zu sagen. Tatsächlich ist es so, und das ist eigentlich fast der wichtigere Absatz, nicht der Absatz, wo es um die Upload-Filter geht, sondern der Absatz 2 ist aus meiner Sicht der wichtigste. Denn hier wird die Schranke geregelt. Hier wird gesagt, ja, also du musst eine Erlaubnis einholen als Diensteanbieter, aber dann nicht, wenn dein Nutzer das nicht als gewerbliche Tätigkeit macht oder keine erheblichen Einnahmen mehr erzielt. Das ist total spannend, weil das bedeutet im Ergebnis, alle, wenn wir es jetzt mal konkret auf YouTube beziehen, worum es ja im Wesentlichen geht, bedeutet das, dass alle nicht monetarisierten Channels sozusagen von dieser Regelung ausgenommen sind. Das bedeutet auch bei Facebook, alles was nicht gewerblich läuft, alles was rein privat läuft, können weiterhin Memes gepostet werden, Collagen gemacht werden, ich weiß nicht, was ihr alles macht da, aber kann im Prinzip alles weitergemacht werden, ohne dass der Dienstanbieter eingreifen müsste oder überhaupt für solche Accounts Upload-Filter scharf schalten müsste. Werden die wahrscheinlich auch nicht machen dann. Die haben sowieso kein Interesse an den Upload-Filtern, aber das ist ein anderes Thema. Und bei dieser Fair-Use-Doktrin, die immer so gerne im Vergleich herangezogen wird, die ist noch enger. Also wo man immer sagt, ja, wir bräuchten eigentlich so eine Fair-Use-Doktrin. Nee, wir haben eine viel weitergehende Regelung in der Richtlinie, denn dort geht es dann um viel genauere Koordinaten, also Zweck und Art der Verwendung, Art des geschützten Werkes, Umfang und Bedeutung, bla bla bla. Das also ist zwar ein bisschen dehnbarer und ein bisschen besser interpretierbar, nicht so starr wie gewerblich oder auf die Einnahmen bezogen, aber im Endeffekt ist die Regelung, die aktuell drin ist, weiter. Das heißt, die allermeisten, die damit kein Geld verdienen, wird es nicht betreffen. Und ich meine, wir haben den Film eben gesehen, wir haben ihn gerade drüber diskutiert über den Abspann. Ja? Also wer jetzt im Prinzip da kulturschaffend tätig ist und das halt auch vielleicht wirtschaftlich auswerten will, der wird sich wahrscheinlich meistens schon Gedanken machen, also zumindest in der traditionellen Kulturwirtschaft, wobei ich auch einsehe, dass das in der Online-Welt vielleicht ein bisschen anders ist, aber okay, da können wir ja drüber diskutieren. Ne? Absatz 3 ist im Prinzip, der sagt nur eins, was es nicht mehr gibt, ist Notice and Takedown. Ich weiß nicht, ist das ein Begriff, Notice and Takedown? Kennen alle. Ne? Also Notice and Takedown bedeutet, das ist im Prinzip, was ihr macht, wenn ihr bei Facebook ein Video meldet oder bei YouTube und sagt, hey, irgendwie, ich hatte da Rechte, dann ist YouTube verpflichtet, so gängige Rechtsprechungen zwischen 24 und 48 Stunden das halt abzuschalten. Ja? Das gibt es jetzt nicht mehr in dem Kontext mit Dienstag. Ja, Absatz 4 ist eigentlich total unspannend, obwohl das immer der ist, um den es am meisten geht in der öffentlichen Diskussion. Ja, da steht halt drin, dass Upload-Filter einzurichten sind. Ja, nach hoher branchenüblichen Standards und was nicht alles. Also, ja. Dann haben wir noch eine weitere Öffnung in Absatz 5. Also bei der Frage, ob die Upload-Filter einschalten müssen, haben die noch die Möglichkeit abzuwägen, ob das in der konkreten Konstellation überhaupt erforderlich ist. Je nach Art, Publikum und so weiter. Also gibt es auch nochmal weitere Abwägungskriterien, wo ich mir tatsächlich immer die Frage stelle, warum das in der öffentlichen Diskussion eigentlich nie auftaucht, dass es ja Abwägungskriterien gibt in der Richtlinie. Und dann kommt der eigentliche Knaller, was ich meine, das hört sich erstmal super an, ist aber im Prinzip für die ganze Regelung und auch den Sinn und Zweck der Regelung komplett ad absurdum. Ich erkläre auch gleich noch warum. Es darf aber keine allgemeine Überwachung stattfinden.
Keine wirtschaftliche Absicht.
Ja. Das ist ein Blödsinn. Ja. Es ist im Prinzip ein Widerspruch zu allen Absätzen. Ich habe gerade mir gespart, alle zu machen. So, und jetzt kommt der Knüller. Wer Lust hat, ich habe das ausgedruckt und dann war ein Exemplar dabei, wo die Kollegen von der Kanzlei Wildebeuger und Solmecke erklären, was das für ein Schwachsinn ist. Aber das sind irgendwie 4-5 Seiten, ziemlich klein geschrieben und ziemlich wissenschaftlich. Das wollte ich jetzt nicht vortragen. Also Frau Barley sagt, wir werden uns davon leiten lassen, bei der Umsetzung der Richtlinie ohne Upload-Filter auszukommen. Das ist wirklich der größte Blödsinn, den ich seit langem gehört habe. Also man muss halt erstmal wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn es eine EU-Richtlinie gibt. Das ist sogenanntes EU-Sekundärrecht. Das bedeutet, die Staaten sind verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Zeit die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, also ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzubringen, mal vereinfacht ausgedrückt. Tun die Staaten es nicht, ist die Richtlinie als unmittelbares geltendes Recht anzuwenden. Das bedeutet, dann gilt nicht mehr, was im Gesetz steht, sondern dann gilt, was in der Richtlinie steht, was aber so nicht funktioniert, weil dann kein Richter weiß, was er machen soll. Was dann dazu führt, dass der BGH irgendwelche blödsinnigen Entscheidungen trifft, die vom EuGH aufgegeben werden. Wenn jemand genug Geld hat, um zu planen. Totaler Blödsinn. Und jetzt kommt der eigentliche Clou, das hat überhaupt kein Mensch mitgekriegt. Artikel 17 ist komplett uninteressant. In der ganzen Diskussion komplett uninteressant aktuell. Interessant ist dieses Verfahren hier beim BGH, das aktuell dem EuGH vorliegt. Das ist viel interessanter als die ganze Diskussion darüber. Denn wenn dieses Verfahren auf eine bestimmte Art und Weise entschieden wird, hat sich die ganze Diskussion erledigt, dann ist es aufgrund der Rechtsanwendung beim EuGH und der Bindungswirkung der Urteile des EuGH sowieso bereits geltendes Recht, ohne dass es jemals in nationales Recht umgesetzt wurde. Dort hat ein Musikproduzent geklagt, das war Bernd Peterson, heißt er, glaube ich. Der hat so tolle Musik gemacht in den 80ern und 90ern, totaler Schrott gegeben. Aber egal, er hat sehr geklagt. Na, genug Geld umzuklagen. Und jetzt hat der BGH gesagt, keine Ahnung, wir wissen auch nicht, wie es geht. Könnte es vielleicht sein, dass aufgrund der Art und Weise, wie YouTube organisiert ist, bereits aufgrund der bestehenden Richtlinien, Harmonisierung des Urheberrechts, elektronischer Geschäftsverkehr, Enforcement-Richtlinie, also so Richtlinien aus den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, dass YouTube bereits haftet für jedwede Urheberrechtsverletzung, die darauf begangen wird. Wenn die Antwort, egal auf welcher Rechtsgrundlage, ja lautet, muss YouTube zwangsläufig Uploadfilter einschalten, weil sie sonst laufend Gefahr laufen, dass Herr Peterson wieder klagt und gewinnt. Nicht nur Herr Peterson, sondern jeder etwas bekannter Musikproduzent, der genug Geld hat, um Rechtsanwalt zu bezahlen. Und bei solchen Schadensersatzzahlungen, da geht es nicht um 1.000 oder 5.000 Euro, da geht es sofort um 100, 200, 300.000 Euro. Das heißt, jede Klage lohnt sich. Und dann YouTube wird sich, also das, was der EuGH hier entscheidet, ist viel entscheidender als die Richtlinie, über die die ganze Zeit diskutiert wird. Und dieses Verfahren läuft schon seit 2015. Kein Mensch mitbekommen. So, und dann zum Abschluss will ich nochmal, hatte ich auch mit Olaf kurz angesprochen heute noch, mal zum anderen Problem kommen. Wo liegt denn das eigentliche Problem und an welcher Achse müssen wir denn das Problem eigentlich diskutieren? Das Problem verläuft an der Achse, wie werden Urheber vergütet? Und tatsächlich bin ich ein gewisser Freund von dieser Kulturflatrate, ja, das erscheint mir die gerechteste Variante, und zwar, weil wir alle Morgs machen. So zumindest meine Meinung. Man hat das gesehen an den Auseinandersetzungen zwischen der GEMA und YouTube. Das waren die, die am allermeisten geklagt haben. Man erinnert sich noch, dieses Video ist nicht in ihrem Land verfügbar. Ja, gab es mal so eine Zeit lang nach dem Urteil in 2016. Wir gingen das zusammen. Die GEMA hat immer wieder gegen YouTube geklagt und hat gesagt, wir wollen von euch Vergütung, weil wir nehmen ja die Rechte von unseren Urhebern wahr. Ja, also wenn man in einer Verwertungsgesellschaft ist, tritt man seine Rechte an die Wahrnehmungsgesellschaft ab und die nimmt die dann im Außenverhältnis wahr. Und die dann nach einem total dubiosen Schlüssel nach innen wieder zu verteilen. Da sage ich auch gleich noch was. Die wollten immer 0,0375 Cent pro Stream irgendwie einnehmen und YouTube hat sich darauf nicht eingelassen. Die GEMA hat die meisten Verfahren verloren. Am Ende hat man sich so geeinigt, wie die YouTube sich auch überwiegend mit Verwertungsgesellschaften in Europa geeinigt hat. Allerdings zu viel schlechteren Konditionen, als die sich vorgestellt haben. Warum? YouTube hat einen Markt, können besser verhandeln. So, und jetzt kommen wir aber der eigentliche Knüller und dann setzt sich das Elend aber fort bei der GEMA, weil die GEMA hat nämlich ein anderes Problem. Das ist sozusagen die spiegelbildliche Seite der Upload-Filter. Das Problem ist, es darf ja keine totale Überwachung stattfinden. YouTube darf jetzt, also die könnten das, die Algorithmen gibt es, die könnten im Prinzip bei jedem Video sagen, da läuft jetzt gerade ein Lied von Beatles, keine Ahnung, ist doch vollkommen wurscht. Und könnten dann quasi anhand dieses Algorithmus am Ende exakte Aufschlüsselungen vornehmen, wer sozusagen wie zu vergüten ist. Also exakt klickgenau. Machen die aber nicht, sondern die GEMA sagt, nee, wir machen das im Zuschlagsverfahren. Das, was wir an Verschlüsselungskoeffizienten ermitteln können, also wie oft wurde jemand im Radio gespielt, wie oft ist jemand im Fernsehen aufgetreten, hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich Fernsehen. Das zählt am meisten, weil das bei denen intern so verkrotet wird. Ja. Die kriegen das meiste von dem YouTube-Geld, völlig unabhängig davon, ob ein Mensch sich die auch nur auf YouTube angeguckt hat. Das heißt, Herbert Grönemeyer kriegt ohne Ende YouTube-Money, obwohl sich vielleicht keiner angeguckt. Das liegt wiederum daran, dass die GEMA halt auch ein ziemlich träges Instrument ist und auch sehr althergebrachten Mechanismen folgt, um das mal möglichst positiv zu umschreiben. Und an der Stelle tatsächlich ich mir auch für eine aktivere Kultur und eine vielschichtigere Kultur wünschen würde, dass halt auch Urheber besser und angemessener vergütet werden, als es aktuell der Fall ist, weil wir eigentlich im Moment so eine Art Monopolisierung haben. Ja. Also das Gerechteste, wenn man dieses Modell, wir haben Verwertungsgesellschaften und so weiter, wenn man dieses Modell zu Ende denkt, dann wäre es tatsächlich so, dass die Totalüberwachung das gerechteste Instrument wäre. Dann würde jeder exakt das kriegen, was er auch zu kriegen hat. Mit der Folge, alle Daten auswertbar. Wobei ich das hier noch nicht mal so kritisch finde, weil es ja kommerzielle Daten sind. Aber das kann man auch wieder anders sehen. Ich würde deswegen mal folgenden Schluss darunter ziehen. Das Problem ist nicht Artikel 17, sondern die wirtschaftliche Macht der einzelnen Akteure, die überhaupt nicht daran ausgerichtet ist, was möglicherweise, ich mag den Begriff immer nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem, eine diverse Kultur ausmachen würde.
Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wollen wir erst darüber diskutieren oder wollen wir erst deinen Vortrag direkt abschließen?
Wenn es vielleicht direkt Fragen gibt, dann bleiben wir.
Ja, vielleicht. Also ich packe da gleich eine Frage. Also doch zu Artikel 17, auch wenn der angeblich nicht so wichtig ist, aber genau zu dem Absatz 2, wen es alles nicht betrifft. Also habe ich jetzt so mitgenommen, Waage, der, wer damit kein Geld verdient und nicht monetarisiert und so, der ist eigentlich raus. Geht es aber da darum, dass jemand irgendwie gewerblich handelt und wenn jetzt auf YouTube oder irgendein anderer Anbieter mich fragt, ist das gewerblich? Willst du Geld von mir? Und ich klicke auf Nein. Darf der sich denn darauf verlassen? Also ich könnte ja auf irgendeine andere Weise damit Geld verdienen oder muss ich mich fürchten, dass die Vorsichtshalber mir einfach unterstellen, damit Geld zu verdienen, weil sie Ärger kriegen, wenn ich es doch tue? Also was schützt an der Stelle denn dagegen, dass die im Zweifel einfach mal vorsichtshalber davon ausgehen, dass ich da drunter falle?
Ja, also auf was zielt die Frage jetzt ab? Ich verstehe die Frage jetzt
also, mal so. Die Sache war Upload-Filter betreffen, so habe ich die Interpretation gerade verstanden, betreffen nur Leute, die damit Geld verdienen und die das monetarisieren.
Jetzt habe ich die Frage
und ja, meine Sorge ist ein bisschen, könnte es nicht sein, dass sie jeden betreffen, der nicht dem Anbieter gegenüber beweisen kann, dass er damit kein Geld verdient, also dass die vorsichtshalber im Zweifel das unterstellen? Also ja. YouTube und Tor.
Das ist eine sehr gute Frage, weil die nämlich verdeutlicht, dass die Diskussion auch hier an der falschen Achse läuft. Also wenn wir jetzt vom Gesetz ausgehen, nein, da wäre der Dienstanbieter nicht verpflichtet, Upload-Filter einzusetzen. Aber er dürfte es ja sowieso immer. Die machen es ja nur nicht, weil es so aufwendig ist. Die sträuben sich ja selbst dagegen. Die haben auch keine Lust auf Upload-Filter. Die können immer Upload-Filter benutzen. Das ist einfach nur noch kein gängiges Instrument. Es gibt kein Verbot von Upload-Filtern.
Das ist ja schon ein Anreiz irgendwo, dass sie das vielleicht vorsichtshalber einfach bei allen machen könnten, weil sie nicht sicher unterscheiden können, wer Geld
passiert. Das ist auf jeden Fall ein Anreiz, ja. Ja, also die Gefahr, also insofern, ja, okay. Ja, zwei Juristen, drei Meinungen. Ne? Ja, insofern berechtigte Kritik, wenn ich sage, eigentlich gibt es die Regelung schon, dass man sagt, ja, könnte auch ausufern. Stimmt schon, ja, kann ich viel zuspielen.
Ich habe noch nicht gecheckt, warum Kevin Grönemeyer Geld kriegt, obwohl es keiner anguckt.
Ja, okay, das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich bin Herrn Grönemeyer sein Geld, ja. Also, mal angenommen, man hat einen TV-Koeffizienten von 437, keine Ahnung. So, weil ich so und so oft bei Wetten, dass aufgetreten bin, oder auch bei irgendeinem anderen Sinn. Ja, ich habe ziemlich viel Airplay als Künstler und kriege deswegen eine bestimmte einen bestimmten Multiplikator auf meinen Schlüssel. So. Dann kriege ich jetzt mit dem gleichen Multiplikator nicht nur die Einnahmen aus TV-Abgaben oder Radio-Abgaben oder was weiß ich für Abgaben, zahlreiche Urheberrechtsabgaben, zum Beispiel auf jedes Handy zahlt man eine Urheberrechtsabgabe oder auf jeden Drucker oder was auch immer, da sind überall diese Aufschläge drauf und damit finanziert sich die GEMA oder auch andere Verwertungsgesellschaften. Dann kriege ich jetzt sozusagen auch mit diesem Koeffizienten, mit dieser Verschlüsselung, kriege ich auch meinen entsprechenden Anteil aus dem ganzen Geld, was die GEMA über YouTube eingenommen hat. Aber wir nehmen mal an, es hat wirklich niemand Herbert Grönemeyer geguckt auf YouTube. Ja. Er hat aber diesen Koeffizienten, dann kriegt er den entsprechenden Anteil aus dem YouTube-Geld, obwohl er überhaupt gar keine Verwertungshandlungen auf YouTube zu verzeichnen hat, die Geld eingespielt haben. Das heißt, er kriegt Geld für nichts.
Eine ganz kurze Frage, das im EuGH-Urteil, ist das jetzt schon gefällt oder ist das eine Schwierigkeit?
Das ist ein Vorlageverfahren. Also jedes Gericht kann jederzeit eine Rechtsfrage, die europäisches Recht betrifft, beim EuGH vorlegen und das hat der Bundesgerichtshof jetzt gemacht. Also letztes Jahr, um genau zu sein, und die ganze Woche noch nicht weiter bearbeitet. Das ist auch keine Erkenntnis.
Nur zum Verständnis, also wenn man kein Business-Profil oder irgendwie, wie immer man das nennt, hat, das ganz privat irgendwelche Sachen hochlädt, Facebook, Instagram, das heißt, man hat alle Rechte abgegeben.
Nein. Ja, aber das ist eigentlich eine andere Frage. Also die Frage ist ja, was bewirken die Upload-Filter und wen betreffen die Upload-Filter? Also unter der Linse habe ich den Vortrag gehalten. Sie stellen jetzt eine andere Frage. Du stellst jetzt die Frage, was ist eigentlich mit meinem Urheberrecht? Also mal angenommen, ich mache eine tolle Collage, ja, oder ich male ein Bild, fotografiere das und lade das hoch. Sind jetzt meine Rechte weg? Ist das die Frage? Nein. Nein, die sind überhaupt nicht weg. Also dazu regelt die Richtlinie auch gar nichts, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt könnte ich sagen, das ist ja das Schöne, ja, an diesem naturalistischen Urheberrechtsbegriff. Das bleibt ja immerhin ein. Wenn ich jetzt natürlich meine Rechte an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten habe, dann macht die Verwertungsgesellschaft mein Recht geltend. Habe ich es aber nicht abgetreten, bleibt das Recht bei mir und ich kann damit machen, was ich will. Ich lade es hoch. Das ist ja meine eigene Vervielfältigungshandlung, meine eigene öffentliche Zugänglichmachung. Do as you like. Ja, also das ist gerade das Recht des Urhebers, dass er der Einzige ist, der darüber entscheiden darf, ob das gemacht wird oder ob das nicht gemacht wird. Ein anderer dürfte es nicht. Wenn jetzt ein anderer das kopiert und jetzt bei sich hoch, Vervielfältigungshandlung, Urheberrechtsverletzung. Der dürfte es
nicht. Und dafür gibt es halt einen Filter.
Genau. Dafür sollen die Filter da sein. Also, man könnte das jetzt mal so ganz pathetisch sagen. Ich wollte den Vergleich erst nicht bringen, aber ich glaube, ich kann es machen. Upload-Filter sind sowas wie digitale Wegfahrsperren an Autos. Ja, also die sichern sozusagen gegen Diebstahl. Ja, und mein Kollege in der Kanzlei, wir haben auch darüber diskutiert über die Sache, der hat gesagt, das ist ja so ungefähr so, als ob ich dann gegen digitale Wegfahrsperren in Fahrzeugen protestiere, weil ich sage, ich möchte so gerne Autos klauen und ich empfehle es als Ausdruck meiner persönlichen Freiheit, geklauten Autos rumzufahren. Und deswegen bin ich gegen digitale Wegfahrsperren in Autos. Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist auch was dran, ja.
Es ist dann zum Beispiel kein Fair Use mehr möglich.
Dann, wenn man das jetzt so sehen würde, wäre kein Fair Use mehr möglich. Und das würde halt wahrscheinlich auch irgendwie nicht so der, naja, dem ich will es mal so ganz platt sagen, dem öffentlichen Klima entsprechen oder der gewohnten Nutzung. Also Recht ist ja nicht dazu da, Leuten nur was zu verbieten, sondern Recht ist ja auch mal dazu da, ein Stimmungsbild abzubilden. Und vor dem Hintergrund wäre Fair Use schon wichtig, während hingegen bei einem Auto halt irgendwie klar ist, es gehört halt jemandem, man kann nicht einfach rumfahren. Warum? Ja, weil wir so gewöhnt sind. Ne?
Ja, ich habe zwei Fragen. Was passiert, wenn ich das Gesetz breche? Einmal privat sozusagen, einfach nur irgendwo was hochgeladen und ich habe jetzt eine Adidas-Werbekampagne einfach nochmal geteilt. Mhm. Der zweite Teil ist, wenn ich das kommerziell mache, das heißt, ich klaue einfach die Adidas-Werbekampagne und klaue mein Logo da drauf sozusagen. Und die andere Frage, welche Möglichkeit als Student habe ich, auch mein Urheberrecht da einzufordern nach dem neuen Gesetz jetzt? Und wie schaffe ich das, ohne irgendwie mich groß zu verschulden, indem ich erstmal die Anwaltskosten zahlen muss?
Das sind auch zwei sehr gute Fragen. Also, die erste, ich will sie kurz beantworten, mit plastischen Beispielen. Ja, wenn ich jetzt, also beispielsweise, wir bleiben mal bei Herbert Grönemeyer, ich finde Herbert Grönemeyer so toll und weil ich ihn so toll finde, lade ich jetzt alle seine Lieder auf mein Facebook-Profil. Herbert sieht das, findet das nicht gut, verklagt mich. So, ja, dann muss ich einen Schadensersatz zahlen. Weil, und ich zahle Schadensersatz nicht nachdem, also er kann sich dann aussuchen, ob er das von mir haben will, was ich dadurch erlangt habe, war null. Ob er einen konkreten Schaden beziffert, kann er nicht, oder ob er nach Lizenzanalogie das haben will. Das heißt, was würde Herbert nehmen, wenn jemand anderes sagt, ich möchte deine Lieder bei mir öffentlich posten? Dann sagt Herbert, keine Ahnung, mein Manager gibt mir sowas jedes Mal 10.000 Euro verdient. Dann kommt er um die Ecke und verklagt mich auch, ich weiß nicht, wie viel er gemacht hat. Das war wahrscheinlich gleich im Millionenbereich. Ja? Und das könnte er. Und wenn er dann noch richtig miese Befehle kriegt, macht er noch eine Strafanzeige bei der Polizei und mit ein bisschen Glück habe ich dann nach Hause sitzen. Das sind die potenziellen Konsequenzen, aber wirklich nur in ganz abgespeckter Form jetzt mal. Also da könnte ich bestimmt überlegen, was das bewirken kann. Ja, aber ganz kurz, und die zweite Frage war,
was kann ich als Student tun, wenn jemand mein Urheberrecht
hat? Ja, das ist nämlich das Ekelhafte daran. Du kannst dann zum Rechtsanwalt wie mir gehen und dann sage ich dir wahrscheinlich, ja, wir können das auf Prozesskostenhilfe machen, aber es ist für mich eigentlich fast gar nicht wirtschaftlich. Man muss nämlich dazu wissen, Prozesskostenhilfe oder Pflichtverteidigung, das ist Sozialhilfe für Rechtsanwälte. Wenn ich jetzt nur solche Fälle hätte, würde ich tatsächlich mein Büro zuschließen und es einfach komplett sein lassen, weil ich noch nicht mal das Geld, wenn ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten würde, würde ich noch nicht mal das Geld erwirtschaften und meine Unkosten zahlen. Das heißt, wenn du Glück hast, kennst du vielleicht einen duften Rechtsanwalt, der sich denkt, mach ich einfach mal irgendwie, oder du gerätst dann jemanden, der sagt, hey, ich nehme 300 Euro die Stunde.
Das heißt, ich bin so oder so. Und kann man, keine Ahnung, hingehen und sagen, okay, ich weiß, der hat sicher da ein Video geklaut und der verdient damit gerade viel Geld, ich verklage den jetzt, so kriegst du erstmal nur Prozesskostenhälfte, aber ich gebe dir, keine Ahnung, 50% von den Gewinnen am Ende, was sozusagen rauskommt. Okay.
Also ich habe das einmal selber erlebt. Da hatte ich Markenrechte und dann hat zufälligerweise ein ziemlich großer, das war in Nullerjahren, Download-Händler für Musik ein Portal gegründet, mit genau dem Namen, den ich als Markennamen registriert habe, mit einem Buchstaben Unterschied. Also da war wirklich Verwechslungsgefahr definitiv gegeben. Ich bin Jurastudent und habe denen einen bösen Brief geschrieben, die haben nicht mal geantwortet. Wo die eindeutig eine Abmahnung und auch einen Prozess befürchten, ist das ja schon nicht interessiert. Denkt man, ja, guck mal erstmal. Das heißt tatsächlich, das kann man nur kritisieren, dass die Urheberrechte von den wirtschaftlich schwachen Urhebern mit Füßen getreten werden, faktisch, und die von den starken Urhebern halt immer weiter ausgebaut werden. Also wenn man sich jetzt anguckt, wer im Verwaltungsrat der GEMA sitzt und so, ich glaube, der Herbert ist auch, ich weiß es nicht, boah. Manche. Das ist eigentlich schon.
Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein gutes Schlusswort für den Teil. Also vielleicht gibt es die Möglichkeit an der Uni Kassel, gibt es auch Anwälte, die von der Uni Kassel bezahlt werden. Also wenn du mal Student hier bist oder Studentin.
Also mir wurde, da habe ich auch schon mal gefragt, die beraten.
Also. Achso, okay. Gut. Ja, also vielen Dank, ich fand es jetzt super spannend. Und ja. Weiter.
Genau.
Ja, also ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin Volker Berghaut und relativ lang bei der Piratenpartei, seit 2008 glaube ich, und im Moment hier Stadtverordneter in Kassel, also jetzt nicht so richtig direkt mit Urheberrecht verbunden, aber halt schon über die ganzen Jahre und Gründung der Piratenpartei da schon ein bisschen reingewachsen. Ich hatte mal ein bisschen Kontakt eher mit dem Patentrecht, aber so das, was da passiert, irgendwie, das haben wir schon relativ gut begleitet. Und ich glaube, so diese ganzen, ja, dass es halt so eine große Welle gab um den Artikel 13 oder 17 und die ganze Urheberrechtsreform, zeigt, glaube ich, schon, dass das schon das Bewusstsein steigt, was eigentlich Urheberrecht alles ist, wie es uns beeinflusst, an welchen Stellen es wichtig ist und wie oft man es eigentlich auch brechen kann, mit den entsprechenden Risiken, die da im Grunde dranhängen. Das Erste, was ich jetzt zur Urheberrechtsreform nochmal ansprechen wollte, ist, wie eigentlich so die Gegenseite, also jetzt aus unserer Sicht die Gegenseite, im Grunde aufgestellt ist und wie da die Informationspolitik gelaufen ist. Weil du hast jetzt gerade eben diesen Artikel von Katharina Barley gezeigt, irgendwie, wir können das alles ohne Upload-Filter in Deutschland lösen, irgendwie ist Blödsinn. Der Herr Voss irgendwie hat sich einmal vorgestellt und hat gesagt, naja, wenn Sie hier irgendwie von einem Verlag einen Text haben und Sie wollen den privat wieder posten, natürlich können Sie das machen, da spricht auch nichts dagegen, da auch Blödsinn. an der Stelle ist halt immer wieder was denjenigen, die eigentlich dafür argumentiert haben, sind immer wieder sehr, sehr grundsätzlich falsche Behauptungen aufgestellt worden, die halt so das Vertrauen darin, dass es halt irgendwie sachorientiert erarbeitet wird, dass so die Idee ist halt da ziemlich mit Flöten gegangen. Dieser Punkt, Artikel 13 oder Artikel 17 zu den Upload-Filtern, halte ich tatsächlich für ein bisschen wichtiger irgendwie. Also dieses EuGH-Verfahren kenne ich tatsächlich nicht irgendwie, ich glaube. Aber dass man sich nicht darauf zurückziehen sollte zu sagen, naja, ich mache es dann einfach nicht kommerziell oder nicht monetarisiert und dann ist alles in Ordnung, weil ja eigentlich ein Teil dieser digitalen Revolution ist, dass halt nicht mehr zentral kommuniziert werden muss und dass eigentlich jeder viel einfacher die Möglichkeit haben sollte, halt zu kommunizieren, Nachrichten zu verbreiten, Kultur zu schaffen und zu verteilen. Und in dem Moment muss man halt natürlich auch davon leben können. Und wenn man jetzt sagt, diese Regeln, nach denen da vergütet wird, die machen wir schlecht, aber das betrifft ja nur die, die davon leben wollen, dann glaube ich, ist das trotzdem ein Problem. Und jetzt ist halt bei den Upload-Filtern einmal das Thema, dass sie überhaupt kommen. Also es gibt eine Inhaltskontrolle und kein Notice on Takedown hinterher, wo man halt sagt, dass es überhaupt da ist, ist schon mal schlecht. Dann ist, wie funktionieren die eigentlich? Die müssen irgendwas erkennen. Wenn die was erkennen wollen, dann werden die Fehler machen. Dann stellt sich die Frage, was macht man bei Situationen, wo alle das Gleiche aufnehmen? Irgendwie Sportsituationen, irgendwie 20 Kameras gucken sich das Gleiche an, irgendwie alle machen Bilder von der gleichen Situation und der Erste, der es hochlädt, kriegt ein Urheberrecht da drauf. Bei dem anderen wird alles erkannt, naja, der gleiche Typ schießt das gleiche Tor oder irgendwie der steht an einer Pressekonferenz und schüttelt jemanden die Hand. Es ist halt immer die gleiche Szene, aber tatsächlich ja unterschiedliche Kameras, die klicken. Und irgendwie, wie man da regelt, irgendwie, dass es da auch wirklich unterschiedliche Urheber gibt und die nicht weggefiltert werden, ist, glaube ich, eine spannende Sache, wie das zu lösen ist. Dann gibt es den Bereich Memes, Parodien, irgendwie eigentlich die gleichen Bilder verwenden, um was anderes zu tun. Das versteht ein Filter in der Regel nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass in ein paar Jahren dass sowas technisch vielleicht auch möglich wird. Ich glaube, im Moment würde das eine große Fehlerraten halt auf jeden Fall ausarten. Und halt im Grunde dieses, dieses Vorsichtsprinzip. Ich bin plötzlich verantwortlich, der erste Teil, der Plattformbetreiber ist verantwortlich für das, was da ist, muss sich also vor irgendeinem Haftungsrisiko fürchten, das heißt, der blockt im Zweifel mehr weg. Also der wartet nicht darauf, dass es zum Prozess kommt und verhandelt das und sagt, nee, ich glaube aber, sondern sagt, wenn da irgendwas sein könnte, dann blocke ich es erstmal raus und insofern so dieses Vorsichtsprinzip, das die Plattformbetreiber dann anwenden müssen, filtert, dass das viel zu viel eigentlich weggefiltert wird und man halt solche Grenzen, vielleicht wie manchmal in so einem Film, wie man solche Entscheidungen, die trifft halt YouTube auf jeden Fall gegen die Kultur oder gegen den Inhalt, wenn es zum Schwur kommt. Und dann, was wir jetzt auch noch nicht angesprochen hatten, ist die Plattformgröße. Also man sagt ja irgendwie, es betrifft nur die Großen, aber tatsächlich steht ja drin, dass es entweder nach 3 Jahren oder nach oder ab 10 Millionen Euro Umsatz für Plattformen ist. Und naja, so diese Hoffnung, es gibt halt irgendwann eine größere Auswahl von Plattformen und ich kann vielleicht auch eine andere geben, wenn mir YouTube nicht gefällt. Das funktioniert halt auch nicht, weil im Zweifel alle das dann einführen müssen. Und halt auch dieses Nischenplattform ist halt nach 3 Jahren dann auch unter derselben Regelung. Ja, wo halt auch vorher lange gesagt worden ist, irgendwie, naja, es ist eine Rundregelung. Aber naja, der schlechtere Fall ist sozusagen eingetreten. Genau, es gibt aber noch andere Artikel, die innerhalb der Richtlinie stehen. Das ist der Artikel 11, der stellt ein Leistungsschutzrecht wieder her. Das Recht mit diesem rosa Handy, das bin ich vor 8 Jahren, das war 2011 von der Frankfurter Buchmesse und wir haben es da mit einer kleinen Demo in den Blog von Christoph Käse geschafft. Der hat damals sehr aktiv für das Leistungsschutzrecht lobbyiert, was halt letztendlich ja sagt, YouTube muss oder Google muss Lizenzverträge mit den Verwertungsgesellschaften abschließen und bezahlen für Links, die man bei Google News einstellt oder halt dann für Inhalte, die man auf YouTube einstellt. Dann ist das in deutsches Recht überführt worden, was auch wenig in der öffentlichen Debatte eigentlich aufgetaucht ist, ist, dass dieses Recht halt auch umstritten war und es ein Verfahren dazu gab und auch vor dem EuGH gelandet ist, weil da die Frage war, irgendwie betrifft das denn irgendwelche europäischen Prinzipien, hätte das vorher vorgelegt werden müssen und jetzt gibt es einen Gutachter, der sagt, das hätte so sein müssen. Irgendwie wahrscheinlich wäre dieses Leistungsschutzrecht gekippt worden in Deutschland. Und jetzt, so ein Glück, gibt es eine EU-Richtlinie, die das Ganze fordert. Das heißt, es wird auch für Deutschland wieder relativ einfach sein, das Ganze einzuführen. Dann gibt es den Artikel 12, die Verlegerbeteiligung. Das beschäftigt die Piratenpartei auch schon ein bisschen länger. Wir haben gedacht, wir schicken mal unseren besten Mann und machen der GEMA ein bisschen Angst. Das ist der Bruno Kramm, der ist auch als Musiker, als das Ich unterwegs und halt als Musiker dann auch GEMA-Mitglied. Und der hat 2016 Verfahren geführt, die gegen die GEMA, da ging es um die Verlegerbeteiligung. So, die GEMA hat ja einen Topf oder kriegt Geld und sagt dann, ein Teil von dem Geld geht an die Urheber und ein Teil geht an die Verleger, die ja für die PR und für alles Mögliche, was die tun, auch vergütet werden müssen. Es gibt so für unterschiedliche Einkommensschemes, wie heißt das, Einkommensquellen, dann eben zwischen 30% und 40%. Und der Blume hat gesagt, das habe ich nie mit denen vereinbart, dass die das kriegen sollen, irgendwie in der Urheber, das steht mir zu. Entsprechend möchte ich auch das haben und halt selber dann mit der GEMA oder mit meinem Verleger aushandeln, wie viel an den Verleger gehen soll. Und der hat dazu halt tatsächlich auch Recht bekommen. Und es geht ein Urteil vom Landgericht Berlin, glaube ich, das halt gesagt haben, ja, das stimmt, die Argumentation folgen wir so und die Künstler, also das Geld steht den Künstlern zu und die haben das Recht, mit den Verlegern zu entscheiden, wie viel sie kriegen sollen. Das hat die GEMA nochmal versucht, in weiteren Instanzen irgendwie anzufechten und sind damit aber nicht durchgekommen. Und leider ist aber auch diese Verlegerbeteiligung, dass sowas rechtmäßig ist, ist jetzt Teil der Urheberrechtsrichtlinie geworden. Das heißt, diese ganze Diskussion geht wahrscheinlich nochmal von vorne los. Genau. Dann Umfeld von dieser Urheberrechtsreform. war ja tatsächlich, dass man sich inhaltlich häufig gefragt hat, warum machen die das denn jetzt eigentlich und warum einigt man sich auf so seltsame Kompromisse? Und für uns in Kassel ja interessant war dann dieser Artikel, der dann einen Tag vor der Reform rauskam, dass es da vielleicht auf Wirtschaftsministerien-Ebene zwischen Frankreich und Deutschland so einen Deal gab. Naja, ihr lasst uns hier ein bisschen mit dieser Nord Stream Pipeline freier Hand und dafür verzichtet ihr auf irgendwelche Dinge, die ihr noch beim Artikel 13 durchsetzen wollt. Es ist ja irgendwie relativ spät gekommen, aber es ist halt auch nochmal so ein Tiefschlag, wo man denkt, irgendwie, naja, irgendwie so werden dann halt für die digitale Welt wirklich entscheidende Grundsatzentscheidungen getroffen. Genau. Dann was tatsächlich sehr erfreulich war, war diese breite Protestbewegung dazu. In Kassel gab es zwei Demonstrationen dazu, bundesweit irgendwie bis zu 150.000 Leute, die dann gleichzeitig auf der Straße waren. Was halt wenigstens die Aufmerksamkeit und die Problematik irgendwie ja in alle Köpfe gebracht hat, leider inhaltlich ausbaufähig ist irgendwie. Aber ich glaube, man muss das tatsächlich irgendwie auch als Prozess zu den Europawahlen jetzt vielleicht sehen, irgendwie dieses nie mehr CDU, nie mehr SPD ist ja da schon entstanden und jetzt mit Rezo ein Stück weit aufgewärmt worden. Ich glaube, das hat tatsächlich jetzt auch politisch schon einen erheblichen Einfluss gehabt. Genau, und was aus unserer Sicht jetzt wichtiges Thema ist, mit der Urheberrechtsreform ist halt nochmal klarer geworden, dass dieses Regelwerk sehr stark auf Verwertungsgesellschaften setzt und das Blöde an Verwertungsgesellschaften ist, da gibt es eigentlich nur Monopole und man kann als Musiker eigentlich nur zur GEMA und man kann als Autor nur zur VG Wort und diese Schlüssel sind total gruselig, die da intern angesetzt werden. Und insofern ist halt ein Ansatz, den ich sehr gut finde, diese C3S, das ist eine Initiative, die eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen wollen. Die sind auch relativ dicht dran an der Gründung, ich glaube fertig sind sie noch nicht. Aber da hätte man dann halt wenigstens die Wahl, woanders hinzugehen, wo halt weniger an die Verleger ausgeschüttet werden, wo vielleicht auch mit Creative Commons Lizenzen anders umgegangen wird. Und halt ein modernerer Ansatz zu dem Ganzen gewesen wird, wo halt auch, ja, wenn man erfolgreich im Schlagerfernsehen ist, dann ist die GEMA sicherlich das Richtige für einen. Und wenn man bei YouTube erfolgreich ist, ist es woanders sicherlich besser. Genau, und dann, der Olaf hat es angesprochen, eben so ein paar Dinge habe ich jetzt aus dem aktuellen Programm nochmal rausgenommen, was im Bereich Urheberrecht bei uns drin steht. Dieses klassische Piratenthema war ja, wer kopiert, der raubt nichts und nimmt nichts weg, sondern verdoppelt und im nicht kommerziellen Bereich sollte das nicht strafbar sein, das heißt, eben das Speichern verwenden für kommerzielle Zwecke sollte erlaubt sein. Diese 70 Jahre Urheberrecht über den Tod hinaus halten wir für zu lang, ohne jetzt konkret zu sagen, wie viel es sein sollte. Aber dieses, dann vielleicht das Thema derivative Werke, Remixes, Mashups müssen möglich sein. Da muss es, sei es unter Fair Use oder unter anderen Regeln, muss es Regeln geben, die das erlauben, weil da einfach so viel Kultur drum entstanden ist und man das fördert und nicht verhindern sollte. Es gibt ja nach wie vor diese Diskussion um die Verlinkung und inwieweit man Eigentum oder inwieweit man bezahlen muss für Verlinkungen, inwieweit man Haftung übernehmen muss für Links. Es muss halt auf jeden Fall klar sein, dass es keine Urheberrechtsverletzungen sind, dass man keine Haftung irgendwie für verlinkte Inhalte haben kann. Genau, Geoblocking und Digital Rights Management ist dann schon ein Stückchen weiter. Wir glauben auch, dass das irgendwie keine modernen Werkzeuge sind, sondern wenn wir zurück zur Kulturflatrate oder zu der Frage kommen, wie müssen denn die Künstler eigentlich bezahlt werden für das, was sie machen, glaube ich, dass es schon auch ein Stück weit Kulturwandel ist. Also irgendwie, man hat sich lange das bequem gemacht, hat gesagt, die GEMA macht das irgendwie und alles das, was wir hören, die kriegen dafür auch Geld und das war erfolgreich und jetzt merkt man halt, das funktioniert eigentlich nicht. Und das Ziel müsste eigentlich sein, dass der Nutzer schon möglichst direkt sagen kann, irgendwie, das sind die Inhalte, die ich nutze und die Kultur, die ich mag und die Künstler müssten eigentlich das Geld kriegen. Das bedeutet aber auch, dass diese Kostenlos-Mentalität ein Stück weit aufhören muss, irgendwie, dass man schon regelmäßig tatsächlich sagt, ich bezahle für Inhalte, die ich lese, ich bezahle für Videos, die ich gucke. Und dafür muss es dann halt Technologien geben, die das einfach machen. Und es muss halt normal sein, dass man halt irgendwie einen bestimmten Betrag, vielleicht in Höhe von der Kulturfeld vielleicht, dafür ausgibt. Also so eine Kombination irgendwie, man ist gewöhnt irgendwie, Drachenpauschal ist jetzt mal blöd, aber irgendwie ich gebe 40 Euro im Monat aus und mache das über Flatter, Patreon, vielleicht Bitcoin-Zahlung oder sowas und sagt dann irgendwie, ich klicke halt einfach hinterher und sag, wo es hingehen soll, ist eine Richtung, die ich am sinnvollsten halte, weil halt dieses Problem, wir überwachen alles, YouTube weiß alles, was ich gemacht habe und kann es deswegen richtig zuordnen, ist halt auch nichts, was ich gut finde. Also ich möchte auch anonym YouTube nutzen können und ja, insofern halte ich es für schlecht, da halt diesen Personenbezug davon zu haben.
Ja, vielen Dank. Super. Ich jetzt erstmal Verständnisfragen, weil ich habe so das Gefühl, dass so Begriffe fallen, wo so Fragezeichen in ihren Kopf erscheinen. Oder ist im Groben verstanden worden? Also Patreon kennt ihr zum Beispiel und Flatter?
Nee, ja.
Also das ist zum Beispiel etwas, was man vielleicht hauptsächlich, also ich kenne es ja vom Podcast dabei, also vom kostenlosen Podcast, die haben wir in der Regel kostenlos. Und da gibt es halt Audible, das ist der große Player, mit dem man das dann eben kommerziell machen kann. Aber es gab vorher Flatware, das ist glaube ich jetzt nach hinten gegangen und Patreon ist jetzt ein neuer Dienst. Das sind so Plattformen, auf denen man sagt, ich bezahle monatlich so und so viel Geld, zum Beispiel meine eigene Rundfunkgebühr im Prinzip. Das kann zum Beispiel 1 Euro im Monat sein. Ja. Und davon wird dann, je nachdem, was ich gucke, wird Geld abgezweigt. Also das heißt, wenn ich jetzt in dem Monat diesen Podcast regelmäßig gehört habe, dann kriegt ihr das Geld. Und wenn ich im anderen Monat einen anderen Podcast gehört habe, dann kriegt ihr das Geld. Ja. Man könnte es jetzt theoretisch meiner Vorstellung nach sogar mit der Rundfunkgebühr koppeln, weil ja. Bei uns ist es so, dass wir tollerweise, ich bezahle für meine Kinder Rundfunkgebühr, wo die nur YouTube gucken. Also,
ja.
Ja, okay. Gab es sonst Verständnisfragen? Also, ja gut, dann können wir in die Diskussion einsteigen. Wie ist es denn, also was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde, war der Unterschied zwischen Praxis und Theorie. Also ich stelle mir ja vor, dass zum Beispiel in dem Film, in dem ja sehr viel von Footage vorkam, also so illegal war ja wahrscheinlich am Ende nicht, weil du lebst jetzt noch als touristische Person. es gibt ja auch den Fair Use im Sinne, zum Beispiel wenn ich einen Werbefilm zeige im kulturellen Kontext, dass die Firma sagt, ja gerne könnt ihr mein neues iPhone in dem neuen, was weiß ich, im Jarmusch-Film zeigen, weil das ist für mich ja Reklame. Also das könnte dann auch Product-Placement sein, aber es könnte eben auch Fair Use sein, einfach beide Seiten haben eine Win-Win-Situation und es ist zwar kommerziell, aber beide gewinnen. Das ist auch, ist das dann auch Fair Use?
Ja, das ist nicht sense.
Also ich will erstmal das Wort kurz dann lassen, bevor ich...
Ich vermute, die verklagen mich nicht, weil der Anwalt von Google würde in der Stunde mehr verdienen, als überhaupt jemals bei mir zu holen ist. Das, also meine ich ernsthaft, das lohnt sich überhaupt nicht. Wenn da jemand prüft, ob in dem illegalen Film eine Rechteverletzung vorliegt, wird derjenige schnell feststellen, Auskunft können wir vielleicht noch bekommen, aber Schadenersatz, also die Gewinne abschöpfen ist nicht, weil der Film wird, wenn überhaupt irgendwas einspielt, keine Gewinne machen, die bei Google irgendwie auch nur Aufmerksamkeit erleben. Und entgangene Gewinne auf der anderen Seite geltend zu machen, wird auch kaum möglich sein, weil, nehmen wir mal das Beispiel der TED-Konferenz, die werden nicht sagen können, wie viele Klicks sie jetzt weniger haben. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird dann der Gutachter sagen, im Zweifel gab es mehr Klicks auf ihrer Fall-Fall-Lee-Seite durch den Film. Das wäre dann so eine Win-Win-Situation. Aber in der Praxis zeigt auch diese Antwort, die ich genau ernst meine, das ist nicht Ironie, das sagt unser Anwalt. Verklagen euch nicht, weil es sich nicht lohnt. In der Praxis zeigt es, dass das eben nicht so einfach ist. Man kann das zwar machen, aber ich will mal nur in den Raum werfen, dass mit den neuen Technologien, wie es jetzt heißt, und den neuen Nutzungen, die Grenzen auch zwischen nicht kommerziell und kommerziell total verschwimmen. Denn ich stelle mich jetzt mal auf die Seite des Rechteinhabers, der mit allen Mitteln was rausholen will. Und und ich finde jetzt irgendwo auf einer von Ihren Seiten ein Foto, wo ich Rechte dran habe.
Beauftrage ich Sie, zu sagen, die verklagen wir. Die kommerzielle Nutzung ist da, das ist mir ganz egal, ob das eine private Facebook-Seite ist. Und wenn Facebook daneben Werbung schaltet, dann verdient irgendjemand Geld mit der Nutzung. Und ob Sie da aus den 13.000 Klicks was verdienen oder nicht, ich will das haben. Und wie würde dann, wo würde da die Grenze verlaufen zwischen kommerziell und nicht kommerziell? Deswegen meine ich auch, dass viele dieser Argumente, ja, das wird schon nicht so schlimm sein und das wird euch nicht betreffen, wenn ich schon jetzt dann doch in der Zukunft nicht mehr so leicht ziehen. Wie wird das sein, wenn auf solchen Plattformen ständig Geld mit nebenbei laufender Werbung verdient wird? Wer ist denn dann der Nutzer des Fotos, was ich da privat kopiert habe? Schwierig.
Ich den Ball würde ich gerne aufnehmen. Also wir haben jetzt gerade zwei, drei Sachen gehört. Also ich nehme mal den Schluss, den ich gleich ziehen werde, vorweg, das ist alles ein Schwachsinn. Also jetzt allein dieses Beispiel, ja, wer verdient da, also Punkt 1, wer verdient da dran? Ja, im Zweifelsfall die Plattform, ja, wenn ich jetzt nicht kommerziell bin, verdient die Plattform, dann will ich die Plattform verklagen, ja. Das geht aber nur, wenn ich so eine Regel wie Artikel 17 habe, jetzt mal Upload-Filter hin oder her. Variante 2, ja, wenn ich einen guten Anwalt habe und der Richter einen schlechten Tag, kriege ich hier Klage durch, kriege ich vielleicht auch einen privaten Account als kommerziell durch, ja, kann auch sein. Und dann Product Placement ist so mein Lieblingsbeispiel dafür, dass die Gesetze, die wir haben, alle komplett überarbeitungsbedürftig sind. Weil auf der einen Seite könnte man jetzt urheberrechtlich mit Fair Use argumentieren, aber es gibt auch noch sowas wie Wettbewerbsrecht. Ne? Das bedeutet, Gewerbetreibende untereinander können sich wechselseitig in Anspruch nehmen, wenn sie im Wettbewerb nicht lauter miteinander umgehen. Schleichwerbung ist so ein Fall. Ja? Das heißt, dann kann ein anderer Filmproduzent kommen und dann sagen, hast du Schleichwerbung gemacht, verbiete ich es dir deswegen. Ist zwar urheberrechtlich in Ordnung, aber wettbewerbsrechtlich nicht. Und dann spanne ich noch den Bogen dazu, um das auch nochmal so ein bisschen zu pointieren. Das Problem ist, dass die Rechtskreise, die wir haben und die Wünsche, die wir an die einzelnen Rechtsgebiete äußern oder an Gerechtigkeit äußern, sich meines Erachtens nach zum Teil widersprechen. Das sieht man am deutlichsten, wenn man Urheberrecht und Datenschutzrecht miteinander vergleicht. Weil das Problem, was ich sehe, ist, also ich finde Datenschutz auch super wichtig. Ne? Ich glaube zwar, es würde uns auf Dauer nichts bringen, das sind alles nur geschriebene Worte, als wenn man jetzt ja hier Film gesehen hat, ist eigentlich völlig hinfällig. Ob man das jetzt im Gesetz hat oder nicht. Aber wenn ich jetzt schon das mal ernst nehme kurz, dann ist es halt so, ich kann eigentlich nur dann eine gerechte Ausschüttung ermöglichen, wenn ich irgendwie tracke. Wenn ich aber tracke, habe ich unendlich Daten, die anfallen und die ich halt auch verarbeite. Und dann kommt Urheberrecht mit Datenschutzrecht an irgendeiner Stelle immer ins Gehege und das wird sich nur durch irgendeinen Kompromiss lösen lassen. Und so wie ich die Diskussion sehe, wird man sich am Ende entscheiden müssen, maximale Gerechtigkeit für die Kulturschaffenden, also die weniger repräsentierten Künstler kriegen auch eine Chance, Geld zu verdienen, das bedeutet weniger Datenschutz. Oder mehr Datenschutz, es bleibt bei der Monopolisierung. Das ist so ein bisschen so die Krux, die ich sehe.
Ja, dazu eine kurze Verständnisfrage. YouTube kann doch sicherlich zählen, wie viele Leute Videos zu gucken, ohne zu wissen, wer diese Leute sind. Also ganz banal. Also im Prinzip müssen die doch gucken können, wie oft das bezahlt wurde und danach irgendwie vergüten, ohne irgendwie zu überwachen und mehr zu identifizieren, als sie eh schon tun.
Nee, das Problem sind ja die illegalen Nutzungen. Also jetzt nochmal, ich finde Herbert so gut und ich lade jetzt bei YouTube in meinen Account alle Herbert Videos nochmal hoch. Ja? Und jetzt gucken sich die alle bei mir auf dem Account an, weil sie heute nach dem Vortrag mal gucken wollen, was ich so in meinem YouTube-Account habe. Ja? Jetzt kriegt Herbert davon nichts, ne? Weil ich habe es illegal hochgeladen.
Ja, aber das wird auf YouTube zugerechnet und dann kann er sich das bei YouTube holen, oder? Nee. Also jetzt nach Artikel 17 zumindest.
Nee, weil YouTube trackt nicht. YouTube hat, wenn dann Filter, aber die tracken nicht.
Genau, aber sie könnten doch zählen, ohne dafür die Nutzer überwachen zu müssen. Die zählen doch sogar, wie oft das Video geschaut wurde.
Ja, die können. Okay. Ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen, Anonymisierung. Die könnten das ja anonymisiert tracken. Ja. irgendwie. Ich habe mir das
gesehen.
Also ein Datum, was erhoben werden kann, wird erhoben, würde ich mal sagen.
Also ich kann Ihnen, dazu
folgen.
Ich habe für Datenhändler gearbeitet und ich habe ein bisschen Einblick in die Branche. Glauben Sie bloß nicht, dass irgendwer irgendwas anbieten soll. Das sagen die ja.
Naja,
ich kann nur die beiden Gedanken zusammenführen, was es an Möglichkeiten gäbe, einen faireren Zugang zu den Erlösen zu schaffen. Also Flatter fand ich da auch interessant, das hatte ich mal vor, das im Film zu erklären, wäre ein anderer Film geworden. Es gibt ja da noch weitergehende Vorschläge von Lanier, glaube ich, der sagt, man müsste das, was ja eigentlich das Problem ist, nämlich das, die sogenannte Kommodifizierung, dass alles, was hier abläuft, der ganze Austausch, jedes Bild, was wir angucken, jedes Lied, was wir hören, jeden Satz, den wir sagen, der wird mit einem Preis versehen, das ist irgendwie Geld wert. Diese ganze Wirtschaft, über die wir hier sprechen, ist ja keine Industrie in dem Sinne mehr, sondern die ganze Kunst und alle Informationen wird behandelt wie handelbare Ware. Wenn wir das so akzeptieren und wenn jeder sagt erst, würde das natürlich als Kapitalismuskritiker erstmal verurteilen, aber wenn wir das so akzeptieren, dass das so ist und wenn das alles gehandelt wird, dann sollten wir es wenigstens den großen Monopolen weglegen und, er nennt das glaube ich, demokratisieren, dann sollte jede und jeder mit dem Verkauf oder der Vermietung oder dem Verleih oder dem Kopieren seiner Schöpfung, dieser in unserem Sinne des eigenen Werkes, Geld verdienen. Er baut in seinem Buch dann also ein kleines Modell und sagt, jede Transaktion im Internet müsste mit einem Mikro-Bezahl-Dingens versehen werden. Also jedes Mal, wenn ich jetzt ein Bild anklicke, dann wird da irgendwo was ausgelöst. Daten werden in Massen erhoben, unglaublich. Das ist die Verbindung dann zu der Frage. Dann würde das was kosten, 0,000x Cent, und würde durch, sagen wir mal, durch die Wasserzeichentechnologie, es wurde festgestellt, dieses Bild, das hat aber nicht Jan gemacht, sondern das hat jemand von seinen Studenten gemacht, und die oder der kriegt dann das Geld. Das würde ein System erforderlich machen, was unabhängig von den großen Plattformen ist. Es würde unglaublich viel Datenerhebung erfordern, wahrscheinlich, also den Datenschutz sprengen und aufheben, aber es würde dazu führen, dass die immensen Umsätze, die mit dem allen gemacht werden, und deswegen sitzen wir hier, deswegen ist es eine große Aufregung um die Urheberrechtslinie, weil damit wird Geld verdient. Dieses Geld würde, so Lanier's Idee, alle verteilt werden. Das ist so seine Idee, den Kapitalismus nicht abzuschaffen, sondern sozusagen auf alle auszuschütten. Ja. Traumhafte Vorstellung, oder?
Ja, oder wir lösen das an einer anderen Stelle auf. Wir sagen, dass wir das ganze monetäre System für Kultur und schöpferische Werke sowieso auflösen und führen bedingungsloses Grundeinkommen und bedingungslose Kulturförderung ein.
Ja.
Und jeder, der einen Roman schreibt, kriegt erstmal die Förderung, aber er muss dann dafür auch öffentlich sein, ist keine handelbare Ware mehr. Dann würden das System, das Problem von der, das ist jetzt sehr idealistisch und schnell formuliert, von einer ganz anderen Denkseite auflösen können. Und dann würde jemand, der irgendwas monopolisieren will, sich andere Gebiete suchen, um da irgendwie Kapital rauszuschlagen, weil es das eben nicht mehr gäbe, diesen Denkansatz. Aber der ist natürlich in der Welt, in der wir leben, klingt ja wie pure Utopie.
Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es schon seit ca. 5 Jahren keine Utopie mehr ist. Sondern es gibt ein paar ehemalige Universal Manager in den Staaten, die zurzeit genauso eine Plattform aufbauen.
Mit Mikropayments? Echt?
Die haben den.
Ich dachte, die haben doch.
Die Abschaffung
ist doch. Nein, das haben die nicht vor. Nee. Tatsächlich wird da schon dran gearbeitet. Genau, also die haben tatsächlich auch schon den Code. Die einzige Frage ist, ob sie es politisch umgesetzt kriegen, dass das eingeführt wird. Aber die Technologie, die sie gerade eben beschrieben haben, gibt es schon.
Was ja tatsächlich so diese Frage, es gibt zentrale Plattformen, die auch immer zentraler werden und irgendwie früher war dieses ganze Medienwesen irgendwie schon in einem Kulturraum oder in einem Sprachraum irgendwie gab es eine Institution und jetzt gibt es halt echt Google, vielleicht noch was in Russland, was in China, aber es ist halt sehr viel stärker monopolisiert und zentralisiert, als wir es eigentlich vorher gesehen haben. Und Thema, also insofern ist es halt noch wichtiger, sich über irgendwelche alternativen Wege drumherum in Gedanken zu machen. Und was wir ja auch sehen, ist so dieser Begriff, die Plattform irgendwie wird ja auch zunehmend wichtiger. Wenn ich halt nicht mehr über YouTube Content verteilen kann, dann erreiche ich eine viel geringere Reichweite. Irgendwie, ich habe keine Möglichkeiten oder viel geringere Möglichkeiten zu monetarisieren. Und ich habe halt eine sehr zentrale privatwirtschaftliche Stelle, wo halt jemand sagen kann, so, jetzt den nicht mehr auf dieser Plattform und dann ist man halt irgendwie wirklich raus. Und je mehr diese Strukturen drumherum wegbrechen, desto rauser ist man halt tatsächlich. Und so diese Plattformwelt, ich glaube, die stellt uns da vor neue Herausforderungen, die da noch kommen.
Da treffen sich, glaube ich, auch einige der großen Kritiker, also Evgeny Morozov, der jetzt im Film zu sehen war, oder in Bernier, die weisen schon seit Jahren darauf hin, die sagen, das große Problem, auch bei den Fragen, wie man Urheberrecht reguliert, wie man diese Fragen beantwortet, das liegt in der zunehmenden monopolartigen Macht dieser wenigen Plattformen, wie Sie am Anfang gesagt haben. Am Ende ist auch die rechtliche Situation nicht ausschlaggebend. Also meine Praxiserfahrung mit Cyberware ist, dass die Filme, die ich vorher gemacht habe, im Internet praktisch frei verfügbar sind und ich dann nichts gegen unternehmen kann. Das ist auch gar keinen Sinn hat. Selbst wenn ich Erfolg hätte und da die eine oder andere Zugang sperre, am Ende sage ich auch, was sollen die Leute sich den Film angucken? Ja? Was kann ich denn verdienen? Nichts. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich halt große Schwierigkeiten, an Inhalte zu kommen, um eben solche Filme, die mich interessieren, mit Found-Footage oder Remix zu machen. Also ich bin kein Feind der Urhebervergütung, weil ich ja selber Urheber bin. Jedenfalls bin ich kein fundamentalistischer Gegner des Urheberrechts. Aber ich muss auch sagen, ich kriege zwar immer jedes Jahr was von der VG Bildkunst, aber so richtig profitieren tue ich von den gegenwärtigen Regeln nicht.
Aber war nicht eigentlich mal die Idee, dass du den Film sowieso sofort ganz online stellst und dass der gar nicht irgendwie, dass er ganz andere Auswertungsschiene fährt?
Und das ist die Idee. Also diesen Film bei diesem Thema mit dieser Machart, finde ich, als Filmemacher kann ich nicht lange unter diesen Methoden verwerten. Es ist sowieso kaum eine Verwertung möglich bei solchen Filmen. Mich interessiert vielmehr, dass den möglichst viele Leute sehen. Allerdings kommt man dann sofort auch in die sogenannten Verwertungsmechanismen, ja, also genau wie die Rechtslage dringend überholungsbedürftig ist in vielen Bereichen, sind natürlich die Abläufe, wie ein Film heute hergestellt wird, wer ihn finanziert und wie er ausgewertet wird, die stammen ja teilweise echt noch im wahrsten Sinne des Wortes aus dem letzten Jahrhundert. Ja, das heißt, in diesem Fall, in unserem kleinen Kreis kann ich das jetzt sagen, der Filmverleih, der darf ja gar nicht wissen, dass der Film hier heute bekommt. Denn der Filmverleih wird sagen, Moment mal, das ist doch eine halböffentliche Vorführung. Wir holen zwar keinen Eintritt von genommen, aber da sind bestimmte Nutzungsrechte jetzt hier schon, ich will da gar nicht zu tief rein. Das geht. Da gibt es also den Verleih, da gibt es die Produktionsfirma, da gibt es die Filmförderer, die sagen, das darfst du nicht einfach so. Ganz zu schweigen von all den Leuten, deren Material benutzt haben. Aber wenn es an mir, oder ich hoffe, dass es noch passiert in nicht allzu ferner Zukunft, dann stellen wir den Film frei im Internet. Ja. Muss sein, unbedingt.
Was bedeutet es, den Film freizustellen? Heißt es eben bei börse.eu? Oder sowas hochzuladen, weil das wäre nämlich wieder eine Straftat, weil dann wird ja man das Urheberrecht von den ganzen anderen, glaube ich, wieder mitgebracht. Keine Ahnung, bin mir da sicher.
Ja, das wäre dann die Frage, ob wir jetzt hier mit Fair Use und Zitatrecht und so. Ich finde viel interessanter, auf welcher Plattform.
Ja, genau,
bei YouTube. Oder gäbe es eine Alternative, wo man das hinstellen kann?
Um auch zu sagen, dann ist es wirklich nicht kommerziell. Da läuft keine Werbung, das ist keine Plattform, die sie dann weiter leitet zu Videos, mit denen ich gar nichts zu tun haben will. Und da gibt es noch viel zu wenig Angebote, finde ich. Dass man sagen kann, ich habe hier einen Film, oder Sie machen jetzt einen Abschlussfilm und sagen, ich möchte gerne den vielen Leuten zeigen. Wahrscheinlich nicht auf YouTube. Da fällt einem nicht so schnell was ein. Wo macht man das dann? Wo stellt man den dann hin?
Zum Beispiel das Dokumenta-Archiv hat jetzt extra, also die Dokumenta-Studies haben jetzt auf ihrer Seite extra ein eigenes YouTube programmiert, um genau diese Fragestellung auszulegen.
Und dann können wir es bei denen hochladen.
Also viel Aufwand, weil viele müssen mit verschiedenen Auflösungen angeboten sein und es muss gut programmiert sein, also State of the Art sozusagen, dass es auf jedem Endgerät läuft und so. Da kommt man dann auch in den Kosten mit dem rein. ein anderes Thema, was ich nur kurz sagen wollte. Also Kapitalismus heißt ja eigentlich, der funktioniert ja auch bei den Plattformen nicht, wenn wir eine Monopolstellung haben. Also Kapitalismus geht ja eigentlich nur von der Markt regelt sich selbst. Und das, die Start-up-Unternehmen reden ja immer davon, du musst eine Firma gründen mit einem unfairen Wettbewerbsvorteil, weil du dann diese Monopolstellung kriegst.
Das ist eine Marktdiktatur.
Genau. Also das ist halt auch noch ein Problem, aber das, ja, das ist dann Kapitalismuskritik, das sprengt das dann mal. Aber dabei ist ein
Tag. Ja, das ist für die Mitte. Okay. Ja, also gerade bei so Monopolen, das altmodische Mittel dagegen wäre ja irgendwie sowas wie das Kartellrecht. Also irgendwie Google und so hat ja dafür auch schon mal hohe Strafen zahlen müssen, weil die irgendwie in ihrer Suche die Konkurrenz benachteiligt haben und so. Also das war jetzt eine Frage in die Runde, wie realistisch ist das denn, dass man, wenn ich YouTube sagt, okay, also wenn derjenige auf YouTube nach Videos sucht, müsst ihr halt irgendwie Videos zur Konkurrenz mit in dem gleichberechtigt darstellen und so. Also solange wir diese Plattform haben, was ist denn das Beste, was wir so machen können, um die zumindest so zu regulieren, dass das halt nicht ganz so schlimm ist, dieses Monopol so. Also jetzt mal pragmatisch, wenn man keine Visionen oder sowas haben wollen.
Ja, finde ich eine super Frage, weil ich glaube, wir brauchen auch so ein bisschen Faustregeln, weil an sich ist das Thema so komplex, dass man sich gar nicht
bewegt. Die Natur des Mannes ist ja noch gar nichts. Und zwar aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Es zeigen die Kartellverfahren, die gelaufen sind gegen Google oder Microsoft. Also die gehen dann erstmal zu einer Top-Kanzlei, die Leute sind im IT-Recht weltweit top, dann heuern die so 400 Anwälte an. Die machen dann Eingaben bei Gericht 1000, 4000 Seiten, aber pro Schriftsatz. Das heißt, das ganze Verfahren, das muss ja dann auch wieder bei der Mörder jemand lesen, die kommen mit 400, da sitzt einer. Dann soll der das lesen, dann liest der das nicht richtig, dann antwortet der irgendwas, dann liegt das eh nicht beim Gericht rum. Mit anderen Worten, also allein aufgrund, also je mehr Anwälte ich mir kaufen kann, ja, also Anführungszeichen, dann habe ich die Macht, ne?
Das Problem. Das kann man eigentlich nicht mitleben, dass es irgendwie so läuft, ne?
Also ich kann Ihnen nochmal einen Tipp geben. Es gibt eine hochinteressante Dokumentation von einem Typ aus England, der ist Richard Brennan und hat das zusammen gemacht mit einem Philosoph Sam Beckman. Die haben eine Dokumentation gemacht, die ist unplugged. Und da geht es um die Auswirkungen von Social Media Plattformen auf die psychische Gesundheit. Und die kommen da in dem Kommentarfilm zu dem Ergebnis, dass man wahrscheinlich, wenn man Social Media nutzt, früher oder später zwangsläufig an Depressionen erkrankt. Insbesondere wenn man Instagram benutzt, ja, weil das die Plattform ist, die das am ehesten auslöst. Und die haben auch gesprochen mit den Entwicklern von Facebook, die gesagt haben, ja, das ist Absicht. Das soll so sein. Die Leute sollen krank werden, weil es eine Sucht entsteht. Und ich glaube, am Ende ist es kein Problem des Urheberrechts, es ist kein Problem des Kartellrechts, sondern am Ende ist es, und ich mag den Begriff überhaupt nicht als Strafverteidiger, weil ich auch viel Betonungsmittel Sachen verteidige, aber am Ende ist es wahrscheinlich eine Frage der sogenannten Volksgesundheit. Ja. Ob man diese Plattformen überhaupt in der Form erlauben kann oder ob man nicht tatsächlich Regelungen schaffen muss, die in ihrem Wirkungsbereich drastisch einschränken. Und dann kommt die spannende Frage, ob diese Plattformbetreiber so viel Geld haben, dass sie das durch Lobbyarbeit umgehen können. Und falls das so sein sollte, würde das im Ergebnis, ich straffe jetzt so 20 Minuten weitere Argumentation in einem Satz zusammen, bedeutet das im Ergebnis, dass die herrschenden Digitalkonzerne längst die faktischen Regierungen stellen. Und ich glaube, die begreifen sich auch sehr offen.
Und aber wenn es gut läuft, haben wir dann bald auf den Handys hier immer so eine kleine Depressionskrebswarnung.
Das wäre dann wieder EU-mäßig die Reaktion da drauf.
Nach 20 Minuten geht das an.
Ja, weil das gibt es ja auch schon, die Betriebssysteme machen da Reklame mit den Selbstsperren und sowas.
Ah, ja.
Ich habe noch nie gesehen, dass jemand benutzt das. Benutzt das jemand von euch? Das Fairphone hatte das zum Beispiel zum
Aufbruch.
Ja, das neue Android-Betriebssystem hat es vorgelegt und Apple hat es jetzt auch integriert.
Ja. Ja, eigentlich, was diese ganzen Konzerne machen, ist ja nur ein normaler Kapitalismus. Also ich mache denen da nicht mal einen Vorwurf, moralisch gesehen, auch wenn es wahrscheinlich unmoralisch ist, aber Was sie halt machen, ist halt eine Nachfrage generieren. Das macht jeder Dealer, das macht McDonald's, das macht Coca-Cola, das macht Pepsi, das macht absolut jeder. Und natürlich macht das krank, aber es ist schon irgendwie normal.
Das ist ein Unterschied, das ist kein Kapitalismus. Das ist, deswegen habe ich auch eben so zusammengezogen, als eben mal sagte, ja, das ist dann Kapitalismuskritik. Nee, Kapitalismus, da geht es ja um eine Verteilung. Bei diesen Konzernen geht es nicht um Verteilung. Es geht nicht darum, mit anderen, also so ein typischer Spruch aus dem Kapitalismus ist ja konkurrenzbelebtes Geschäft oder was weiß ich, ist ja alles so kaufmännische Traditionen, ja, ich brauche einen Konkurrenten, wenn ich keinen Konkurrenten habe, kann ich mich absetzen und so, ja. Nee, denen geht es um was anderes. Die wollen die Einzigen. Und alles Geld, was an dem Markt verdient werden kann, soll nur zu denen fließen und niemals je wieder zu irgendwem anderen.
Und Monopolisierung ist ja nichts Neues, auch in Verbindung mit weiteren Nachfolgen.
Das Problem, und das haben die Manager dort, glaube ich, sehr früh erkannt, ist der Cashflow, den die generieren, der ist nicht zu vergleichen mit dem Cashflow, den Banken erzeugen, den Automobil- oder Stahl- oder Grundversorgungsindustrien erzeugen. Das ist ein Cashflow, der ist 10 bis 20 Mal so hoch, und wir reden hier über Millionen, ja. Das ausweicht, ich meine, hey, irgendwie, SpaceX irgendwie will jetzt den Mars besetzen. So, ja. Keine Ahnung, wenn da jemand wohnen würde, wäre das vielleicht nicht so doof. Ja. Die machen das halt einfach. Also da sieht man halt schon, wie viel Geld da zustande kommt. Wenn jemand so viel Geld hat, dass er neue Lebenswelten erschließen kann, dann ist auf jeden Fall eins klar, der hat mehr Geld als selbst das kapitalistische System allen Protagonisten üblicherweise zuschreiben würde.
Dann sind wir wieder bei so einer Waffelfänger-Frage eigentlich.
Ja, nee, das ist noch nicht mal verschwörungstheoretisch.
Nein, ich meine das im Sinne von dem Waffelfänger, der so schlagen würde. Auf Kartell, nicht in Scheiße.
Ja.
Ich würde gerne von dieser großen Systemdiskussion ein kleines bisschen hier wegkommen und konkrete Fragen stellen. Wenn ich auf YouTube Material finde, das ich für ein Projekt brauche. Und ich kann mir aber eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass der Kanal, der das hochgeladen hat, nicht wirklich Rechteinhaber ist des Materials. Aber ich bekomme bei diesem Kanal die Möglichkeit, das zu nutzen. Inwieweit bin ich dann verpflichtet, quasi nachzuprüfen, dass mir diese Rechte rechtmäßig übertragen wurden, dieses Zeug zu nutzen?
Ja, bis ins Letzte. Es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Wer sich Nutzungsrechte berühmt, muss sicherstellen, dass sie ihm auch tatsächlich eingeräumt wurden.
Also auch, dass die Person, die sie ihm eingeräumt hat, tatsächlich berechtigt, was sie ihm jetzt wollte. Okay, das ist so.
Müsste man sozusagen die Lizenzkette prüfen. Mhm. Macht kein Mensch. Ja. Theoretisch.
Ich finde es immer super, wenn ich in der Tagesschau sehe, Quelle YouTube. Was heißt das denn?
Also hat die CDU
Quelle Internet, genau.
Hat die CDU dann ja auch irgendwie fleißig in ihrem YouTube-Channel dann aus der Tagesschau eben so aufgenommen, eben das Material dann auch vorher nicht gefragt und irgendwie sich darum gekümmert, dass sie dafür die Rede.
Dann könnte ja einen Film machen, nur über die Rechteverletzung derer, die sich zu dem verteidigen. Also gibt da dieses schöne Beispiel von dem You wouldn't steal a car. Das war so ein Spot im Kino gegen Raubpirater, so ähnlich wie der 5 Jahre von Raubkopierer, der in Deutschland
noch einmal wieder.
Und dieses Ding hatte eine ziemlich heftige Musik und in den Niederlanden hat dann, als es in den Niederlanden im Kino war, in ganz Europa im Kino, you wouldn't steal a car, you wouldn't steal a film und so. Und in den Niederlanden hat dann der Komponist gemerkt, meine Musik. Mehrere Millionen Schadensersatz. Von der Urheberrechtslobby. Die haben das leider so einfach benutzt.
Schön. Ich wollte auch nochmal zu deiner Praxis fragen. Also, wie kann man so einen illegalen Film mit öffentlichen Geldern finanzieren? Zum Beispiel, FFA stand ja zum Beispiel im Aschplan und, ja, wie kann man sowas im Fernsehen machen und
gute Frage, ja.
Ja, und dann eben auch wie du vorgegangen bist, wie du das Material und wo du das gefunden hast und vielleicht auch so im Kontrast, wie du früher bei Befreien die Afrika oder sowas gearbeitet hast.
Genau, fange ich damit an. Also Befreien die Afrika, 20 Jahren habe ich gesammelt, damals noch, da gab es noch eine YouTube, dann einen schönen VHS aufgenommen, so was bei RTL 2 lief, Daktari und so, mir dann die Sachen zusammengeschnitten und dann versucht, die Rechteinhaber zu finden und zu kontaktieren und zu sagen, lieber Werner Herzog, um das Beispiel mal zu nehmen, ich würde gerne 25 Sekunden aus dem längst vergessenen alten Film von dir benutzen, was kostet das? Und dann kamen die Antworten zwischen nichts bis 100 Mark pro angefangene Sekunde für Deutschland für 2 Jahre oder auch pauschal 50.000 Mark für Europa. Da habe ich viel gelernt über die Willkür, die auch bei den Preisen dann. Ich habe aber gedacht, ich schaffe das und kann das mit damals als kleines Fernsehspiel, für ein kleines Fernsehspiel tatsächlich machen. Habe es aber nicht geschafft. Konnte. Deswegen habe ich dann ja vorher kurz erzählt, den Anwalt kennengelernt, Christian Klages, der gesagt hat, waren ja löbliche Versuche, aber selbst das reicht nie. Außerdem, das war eben die Frage mit der Rechtekette. Ich hatte ja bei einem Fall festgestellt, dass es mehrere Firmen gab, die die Rechte beanspruchten an dem Film aus den 50er Jahren, die mir gesagt haben, der hat die gar nicht, du musst das bei uns kaufen. Was macht man denn da? Da war ich natürlich als kleiner Filmemacher überhaupt nicht in der Lage, jetzt festzustellen, der hat recht. Gut, aber wie macht man denn jetzt so einen Film? Normalerweise nur mit Fernsehen, damals mit kleines Fernsehspiel. Hier war der übliche Verdächtige mit dem Boot bei diesem Film. Und Förderung gab es eigentlich deswegen, weil der Film, den ich vor 10 Jahren mit Klaus Bischmann zusammen gemacht hatte, so ein großer Kinoerfolg war. Da haben die Förderer gesagt, okay, du darfst jetzt einen Film machen, auch wenn wir skeptisch sind. Denn das war so ein Thema, ein Vorschlag, wo die alle gesagt haben, soll das denn so aus dem gehen? Als ich dann herausstellte, dass der illegale Film nicht nur den Arbeitstitel der illegale Film hatte, sondern dass es Teil der filmischen Form sein sollte, an den Grenzen dieses Problems, über das wir heute Abend sprechen, einen Film herzustellen, nämlich sich aus dem Bilderkosmos eben YouTube zu bedienen und das zu benutzen, um Aussagen über dieses Thema zu machen. An der Stelle ist zuerst der Sender abgesprungen, und zwar weil die Redaktion das zwar toll fand, aber das Justiziariat gesagt hat, das können wir nicht machen. Das ist viel zu riskant. Denn selbst wenn Firma XY nicht den kleinen Filmemacher verklagt, sobald es einen Sender gibt, ist ja die Abschöpfungsmöglichkeit viel größer. Also selbst wenn der Anwalt sagt, bei den BR können sie eine Schulen, aber ZDF Arte, da können wir was. Also ZDF Arte draußen. Nur noch förderbar. Reicht aber nicht, um so einen Film zu machen. Reicht auf jeden Fall nicht, um die Rechte zu erlangen. Also haben wir dann so gemacht, dass wir das Budget sehr, sehr, sehr zusammengekürzt haben. In der Praxis heißt das mehr Arbeit und mehr Zeit und weniger Leute und lange daran arbeiten. Aber die technischen Möglichkeiten sind halt da. Also man kann, wenn man nur noch Geduld hat und Nerven, bei YouTube eben auch alles finden. Ich sage jetzt in der YouTube-Kanal, meine ich aber natürlich alles, was im Internet an Video, an Bild und Bewegtbild und so verfügbar ist. Und das ermöglicht, solche Filme zu machen. Man nennt das ja Kompilationsfilm oder Found Footage oder so. Das war vor einigen Jahren noch fast unmöglich, weil man das eben wirklich auf VHS oder woher kriegt diese 35mm wie aus irgendeinem Kino von einem längst vergessenen Film. Das ging damals. Es geht jetzt was. Geht immer noch nicht so, wie man es sich wünscht, aber. Und das wäre die Antwort. Man braucht dann mehr Zeit und man muss ein bisschen das Risiko eingehen. Verdient tut man ja sowieso nicht so viel damit, aber ich finde es schön, dass man so viel machen kann. Ja. Also das, ich versuche natürlich auch davon zu leben und die Filmförderung sorgt dafür, dass diejenigen, die an dem Film mitgearbeitet haben, bezahlt werden können. Aber das bleibt weit unter dem. Ich würde mal so sagen, ich verdiene bei Fernsehen normales Geld und das hier ist Aufwandsentschädigung. Damit will ich es überhaupt nicht abschrecken. Ich finde es total wichtig, solche Filme zu machen. Ich glaube auch, dass Found Footage, und ich spreche da jetzt für Jan Peters, der gerade rausgegangen ist, dass eine Technik ist, die total unterschätzt ist. Man kann mit vorhandenen Bildern, je mehr Bilder es in der Welt gibt, desto interessanter wird, ich bin Kameramann und rede eigentlich dann so gegen meine eigene Profession. Es gibt so viele fantastische Bilder, aus denen man neue Aussagen schöpfen kann, dass diese Technik es verdient, mehr genutzt zu werden.
Ich glaube, das muss leider mein letzter Satz hier unterhalten sein, ich glaube, dass eine der bedauerlichen Folgen dieser, ich sag jetzt mal, Überkommodifizierung des Wuchern des Kapitalismus über alle Ausdrucksformen, eine der bedauerlichen Folgen dieser Entwicklung ist, dass man solche Techniken zu wenig benutzt, weil wir alle, wie ich es eben versucht habe, kurz darzulegen, viel zu viel Sorge und Angst davor haben, das zu machen. Das Risiko ist einfach viel zu groß. Warum gibt es keine guten Satire-Sendungen über Bilder im Fernsehen? Also die Heute-Show kann es einfach nicht sein. Das ist zu riskant, das ist zu gefährlich. Sie können nicht einfach so viele Bilder. Das ist so ein... Macht man nicht.
Das ist Anti-TV-Urteil.
Genau. Das ist doch schade. Die Sache, über die im Fernsehen gesprochen wird, die kann im Fernsehen nicht thematisiert werden. Legen Sie es selber aus.
Ja, also das können Sie besser ausführen als ich. Das ist doch Wahnsinn, dass das nicht geht.
Ich muss jetzt leider, guck mal, ich muss nämlich den letzten Zug nach Berlin.
Taxi ist bestellt.
Wird jetzt rausgefühlt. Ich habe jetzt wieder viel gelernt hier. Das ist ja gut. Ich habe auch Spaß
genommen. Ja, vielen Dank. Ja.
Ja. Auch du hast immer eine Frage.
Ja. Wie ist das? Gibt es dazu auch Verweise vielleicht jetzt in der neuen Regelung mit internationalen Copyright? Also wenn ich jetzt was weiß ich, mir irgendeine kleine Bananenrepublik aussuche, die das alles nicht ganz so ernst nimmt und nur dort publiziere. Aber es natürlich zu weit erreichbar ist und
ja, das ist ein Problem des internationalen Urheberrechts, das ziemlich komplex ist, und zwar haben wir da immer drei Statuten. Wir haben erstmal das Entstehungsstatut. Das ist das Statut des Landes, in dem das Werk geschaffen wurde. Nach diesen Regeln wird das Werk in seiner Entstehung beurteilt. Dann haben wir das Vertragsstatut. Das ist sozusagen das Recht des Staates, in dem der Vertrag geschlossen wurde oder nach dessen Recht der Vertrag über Nutzungsrechte geschlossen wurde. Und dann haben wir das Verletzungsstatut. Das heißt, wenn Urheberrecht verletzt wird, gilt das Recht des Landes, in dem es verletzt wurde. Das bedeutet im Ergebnis, dass Sie im Zweifelsfall über drei fremde Rechtsnormen in einem vierten Land verhandeln. Also auch dieses ins Ausland gehen, das hilft alles nichts. Also weil am Ende kommt es darauf an, in welchem Land, also das ist so ein theoretischer Gedanke, wie geht es richtig? Am Ende ist die Frage, wer reicht vor welchem Gericht Klage ein? In welchem Land? Und dann sitzt da irgendein Richter. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe eine Urheberrechtsklage in Berlin gemacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich gewinnen würde, weil es eindeutig eine Rechtsverletzung war. Und ich hatte halt nur ein Problem, den Schaden zu beziffern. Und dann sitzt ein Richter vor mir und sagt, das wird nicht. Ich sage, ja, können Sie mir das doch mal erklären? Ja, das wird nicht. Ich habe 30 Jahre Mietrecht gemacht, heute ist mein erster Tag im Urheberrecht, aber ich sage Ihnen, das wird nicht. Macht sich jetzt Schnappatmung breit? Ja. Der Mandant, schwer begeistert von meiner Leistung. Ja. Hat dann gesagt, ja, nehmen wir jetzt die Klage zurück, weil wird ja nichts. Also nur um Ihnen klar zu machen, wie gerade im Urheberrecht, und das ist schon für alle Kollegen wieder. Sie haben, also wenn Sie einen erfahrenen Urheberrechtler haben, dann läuft das auch so ganz gut. Ja. Sie haben aber mindestens 50% der Fälle einen Richter, der es wenig gemacht hat. Dann kriegen Sie irgendwelche Ergebnisse. Ich habe den Boyko Racho, das ist der Richter, der dieses Urteil Metall auf Metall in erster Instanz gesprochen hat. Ja, der war als Urheberrechtskammer in Hamburg gemacht. Ist pensioniert worden, ist Rechtsanwalt geworden, ist jetzt natürlich im Urheberrecht tätig. Er hat sein ganzes Leben lang gemacht. Der hat dann gesagt, er wäre jetzt vor einigen Urheberrechtskammern bundesweit gewesen. Die haben ihn natürlich nicht identifiziert als ehemaligen Vorsitzenden der Hamburger des Hamburger Landgerichts. Er hat gesagt, das ist ja erschreckend. Ja. Wie wenig Ahnung die haben. Das ist das eigentliche Problem. Also nicht, wie mache ich es am geschicktesten, sondern komme ich dann eigentlich auf viel zurück. Das Problem ist, wir müssen tatsächlich in diesem gesamten Bereich Materialgüterrecht, und wahrscheinlich nicht nur da, sondern auch noch in ganz vielen anderen Ecken und Enden, Gesetzesmaterien schaffen, die nicht völlig überholt sind. Die meisten Gesetze, mit denen wir jetzt arbeiten, sind 100, 120 oder sogar 180 Jahre alt, wenn ich ans Handelsgesetz denke. Dass das nicht passen kann auf eine digitalisierte Gesellschaft, Gesetzestexte, die sozusagen im Geiste der Industrialisierung geschaffen wurden, das ist eigentlich selbstverständlich.
Ja, und dann muss man auch die Richter dafür schulen und dann gestern. Aber die Frage ist, das ist ja versucht worden mit dem Urheberrecht. Da fehlt dann vor und dahinter die Basis. Und, ja, aber man kann dafür kämpfen und
der muss. Das ist auch nicht zu Ende. Das Thema geht auf jeden
Fall. Oder man kann darüber Filme machen, also ihr könnt selber aktiv werden, wie das hier. Also wir mit dem Film. Und ich denke, das ist dann wahrscheinlich ein Copyleft-Film am Ende, oder?
Wir hatten die Diskussion eben schon. Ich bin der Auffassung, dass das, was er da gemacht hat, eine freie Bearbeitung ist. Und ich glaube auch, dass er damit so bei der BGH, so wie der erste Senat des BGHs zurzeit zusammengesetzt ist, wahrscheinlich gute Chancen hätte, durchzukommen mit der Argumentation. Weil es ist collagenartig. Er schneidet ja die, das ist jetzt, gleich als ob sie jetzt in der bildenden Kunst eine Collage erschaffen und nehmen ganz viele Fotos und kleben die zusammen und jedes einzelne Foto ist geschützt, aber es ergibt ein völlig neues Bild. Und so ist eigentlich auch das, was wir hier in dem Film gesehen haben. Er hat Werbefilme zusammengeschnitten mit Interviews und so und alles für sich genommen ist nicht mehr das gewesen, was es mal war, sondern er hat, das hat er auch zum Schluss immer gesagt, finde ich sehr schön, er hat einen völlig neuen Sinn erschaffen. Und das könnte sich eigentlich mal so mitnehmen, so in diesem Remix-Kontext. Wenn sie einen völlig neuen Sinn erschaffen, dem, was sie kombinieren, dann sind sie immer nah an der freien Bearbeitung. Ja, ob sie den Rechtsstreit im schlimmsten Fall doch verlieren, weil der tatsächliche Rechteinhaber halt so viel stärker ist und der Meinung ist, 400 Anwälte gegen sie antreten zu lassen, dann können sie halt nur die Single streichen. Aber auf jeden Fall kann man das echt mal machen. Also da auch mutig sein, glaube ich. Irgendwie. Wichtig ist halt nur nicht irgendwas zu kopieren, sondern wirklich aus Alten was komplett Neues zu schaffen, finde ich, neuen Sinn herzustellen. Dann sind die so gut.
Also das heißt, dann hat man künstlerische, wie heißt es,
Schöpfungshöhe.
Und dann könnte man theoretisch jetzt aber auch wieder Copyright auflegen und Geld verdienen.
Ja, wobei es halt noch ein anderes Problem gibt, weil bei Lichtbildwerken brauchen sie eigentlich schon nur für die Bearbeitung bräuchten sie eigentlich die Zustimmung der tatsächlichen Urheber. Und das ist insbesondere im Fall von, jetzt müsste ich ins Filmrecht. Also es ist tatsächlich, ich habe das jetzt mal so verkürzt dargestellt, um ihn Mut zu machen.
Ja, ich weiß nicht, diese Creative-Commons-Lizenzen sind ja schon ein Schritt nach vorne, oder? Wenn wirklich vom Urheber festgelegt ist, das sind die Dinge, die gemacht werden dürfen, und ich kann mich darauf berufen, das bringt so schon ein Stückchen weiter, oder? Oder halten Sie das im Zweifel auch nicht?
Also ich habe mit diesen Creative-Commons-Lizenzen, wenn man jetzt realistisch denkt, irgendwie der Urheber bestimmt das dann und so, dann ist das echt eine super Sache. Die Wahrheit ist, dass es eigentlich diese Creative-Commons-Lizenzen, wenn es nicht reine Copyleft-Lizenzen sind. Aber ich verrate Ihnen was, die allerwenigsten Creative-Commons-Lizenzen sind Copyleft-Lizenzen. Da steht teilweise Copyleft drüber und es ist keine. Man muss die echt mal komplett lesen. Häufig steht da drin, jedes Werk, das verbunden wird mit dem Werk, das unter dieser Lizenz erschaffen wurde, wird unter der Bedingung erstellt, dass es auch die Lizenz unterfällt. Das bedeutet im Ergebnis, das mag im kulturellen Kontext noch funktionieren, wenn Sie das im IT-Kontext haben. Ich habe das immer so, wenn ich Softwareunternehmen berate, wenn es um Open Source geht, dann sage ich mal, machen Sie mal eine Liste mit Open Source Software, die Sie benutzen. Dann kommt dann raus, eine ist nicht Copyleft, ist eigentlich die ganze Software vom kompletten Unternehmen mit einem Schlag wert auf. Genau das gleiche kann Ihnen halt auch passieren, wenn Sie jetzt so irgendein Werk nehmen, was unter nicht einer echten Copyleft ist, und binden das eine im Film, ganz auf Film hin. Keine Rechnung. Sogenannter viraler Effekt von Open Source.
Aber wenn ich mein Werk jetzt komplett selbst gedreht hätte und ich stelle mir so eine Lizenz ins Netz, habe ich dann, hilft mir das dann für mein Recht zu kämpfen?
Ich hoffe nicht, ich enteigne mich ja meine eigenen Rechte in der Regel.
Nee, es gibt ja auch Non-Commercial.
Ja, okay, dass ich sage, du darfst nur Non-Commercial nutzen. Ja, kann kann man machen? Also ich hab diese Diskussion nie so richtig verstanden, weil ja ich kann es auch einfach ins Netz stellen und niemanden verklagen.
Aber die Problem ist die andere Seite, nämlich derjenige, der sich wiederholen will, der ist dann nämlich, ja, verklagt er mich jetzt oder nicht.
Ja, aber die Rechtssicherheit auf der anderen Seite, die ist halt der Vorteil davon.
Also ich will es mal ganz klar sagen, eigentlich ist es heutzutage, die müssen sich immer nur im Fluss des Geldes folgen. Wenn der Gegenüber oder ihr potenzieller Gegner nicht allzu wirtschaftlich mächtig ist, machen sie, was sie wollen. Wenn er total mächtig ist, versichern sie sich, dass sie nicht zu viel Profit damit machen, sodass der was davon hätte, wenn er sie verklagt. Ja, dann liegen sie wahrscheinlich immer richtig.
Heißt das umgekehrt, wenn man mächtige Feinde hat, hat man sowieso verloren, wenn man es nicht richtig machen kann?
Was ist das so? Also das kann ich Ihnen so aus meiner Praxis als Rechtsanwalt nur bestätigen.
Also dann würde ich bei der Kommission auch auseinanderfliegen, wenn genug Geld drauf machen würde.
Ja, vielleicht gewinnen Sie auch irgendwas. Die Frage ist immer, finden Sie das entscheidende Argument? Ja. Also ich bin jetzt als Rechtsanwalt nicht unbedingt so in der breiten Masse tätig, sondern verdiene mein Geld, indem ich relativ wenig Fälle bearbeite und die halt auf eine ziemlich große Tiefe. Und ich kann Ihnen einfach sagen, wenn Sie lang genug suchen, finden Sie irgendein Argument, das funktioniert. Manchmal müssen Sie echt sehr tief graben, aber irgendwann finden Sie es.
Ja, also zum Schluss kann ich auch nochmal sagen, ich fände es super, wenn wir irgendwie noch in Kontakt bleiben könnten. Also bei euch gibt es ja einen Stammtisch, ne? Ja. Ist das regelmäßig, oder?
Am ersten Mittwoch des Monats, im Moment im Hurricane, meistens.
Genau, ja, und ich meine, guten Anwalt muss man wahrscheinlich dann bezahlen.
Das ist in der Tat so, ja.
Aber du bist in Kassel und man hat ja jetzt schon mal einen Zugang und vielleicht.
Was man immer mal machen kann, ist mir eine E-Mail schreiben, wenn ich nicht antworte, habe ich es nicht geschafft. Aber vielleicht schaffe ich es nicht. Nur wenn ich das jetzt irgendwie 500 Leuten anbiete, dann ist wieder, kann ich schon wieder zuschließen. Also von daher nutze das mal als Gelegenheit, schreiben Sie mir, Sie haben mich beim Vortrag gehört, bin ich in der Regel ganz geneigt, gestimmt zu antworten, wenigstens kurz. Ja. Oder meistens ist es so, meistens reicht Ihnen schon irgendein kleiner Tipp. Ist häufig so, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, dass man sagt, mach das mal so und so, meistens klappt das nicht. Es sei denn, Sie geraten jetzt in einen Rechtsstreit mit Google, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Euch.
Ja, super. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und wir haben versucht, vielleicht die Information noch ein bisschen zu streuen. Super, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Punkt, oder? Ja.